Ja, guten Morgen.
Schön, euch wiederzusehen. Das letzte Mal haben wir uns ja nur über Video gesehen. Ich habe heute auch ein Video hingeschickt, falls es nicht klappt. Das kann bei mir immer wieder passieren. Deswegen doppelter Boden hält besser. Ne? Ich freue mich, hier zu sein und soll von meiner Frau natürlich grüßen. Die ist heute wie gewohnt in den Bergen. Da tankt sie auf. Ich bin bei euch und tanke hier auf. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntag, den du uns schenkst, für die Ruhe und den Frieden, den wir in diesem Land haben, dafür, dass wir Lieder singen können, mit denen wir unsere Verbindung und Beziehung zu dir ausdrücken. Ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt als der Auferstandene begegnest, dass du unter all den Worten, die ich zu machen vermag, selbst das eine Wort in je unser Leben hineinsprichst, das uns glauben, lieben und hoffen lässt und das die Verbindung zu dir von jedem Einzelnen von uns stärkt. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Wie gehen wir heute mit Konflikten um? Eine spannende Frage, denke ich. Weltweit erleben wir es gerade, und das kam auch durch Klaus' Einleitung zum Ausdruck, dass Konflikte wieder mit Waffengewalt gelöst werden. Der brutale Terrorüberfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine mit all den Opfern, die er bisher gefordert hat und all der Zerstörung. Und da ist auch noch der Krieg in Aserbaidschan und Bergkarabach mit über 100.000 armenischen Flüchtlingen. Da sind dann die Kriege in Somalia, Sudan, Syrien, Myanmar, um nur einige der großen zu nennen, der Konflikte, die uns heute in den Nachrichten immer wieder begegnen. Weltweit erleben wir es gerade erschreckend. Konflikte werden versucht, mit Gewalt zu lösen. Und ich sage es ambivalent, auch viele Christen stehen dafür ein, dass man dem Tyrannen, dass man dem Imperialisten, dass man dem Gewaltherrscher Grenzen setzen muss und deutlich macht, bis hierher und nicht weiter. Weiter nur noch über meine, weiter nur noch über unsere Leichen. In der Logik unserer Welt ist das ganz klar und wird auch von vielen Christen so gesehen. Die Ukraine muss weiter mit den besten Waffen ausgerüstet werden, damit sie ihre Existenz und unsere freiheitliche Lebenseinstellung verteidigen kann. So sieht es in unserer Welt aus. Konflikte werden wieder mit Krieg zumindest versucht zu lösen. Und wie sieht das mit Konflikten in der Gemeinde Jesu Christi und in unserem persönlichen Lebensumfeld aus? Wie gehen wir mit Konflikten um? Um nur zwei Beispiele zu nennen. In Amerika ist die Saddleback-Gemeinde von Rick Warren eine der großen Megakirchen in Chicago, aus dem Bund der südlichen Baptisten ausgeschlossen worden, weil sie Frauen ordiniert in Leitungsämter und zum Predigen. Und ich sage ein Beispiel, das euch jetzt betrifft, hier in Perlach, das habt ihr selbst schmerzhaft erfahren, sind Leute gegangen, weil sie ihre Position nicht durchsetzen konnten, um es vorsichtig zu sagen. Unfrieden, Trennung auch in der Gemeinde, wohlgemerkt, weil Erkenntnisunterschiede da sind. Erkenntnisunterschiede, die auf einmal persönlich und unüberbrückbar werden. Wie sieht das bei dir aus und bei mir? in unserem persönlichen Lebensumfeld. Ich bin erst einmal sehr dankbar, dass es zwischen mir und meinen Geschwistern nicht zum Streit um das Erbe unserer Eltern gekommen ist. Das kenne ich aus anderen Bezügen ganz anders. Und es gibt eine Reihe von Konflikten, die in Ehen, Familien, Freundes-, Kollegen, Nachbarschaftskreisen auf einmal eskalieren und zum Zerbruch führen. Zum Zerbruch bis zum Hass und zur Feindschaft. Konflikte in unserer Welt, Konflikte in unseren Gemeinden und in unseren persönlichen Beziehungen haben heute immer das Potenzial zu eskalieren. Und Beziehungen und Leben oft gewaltsam zu zerstören. Der heutige Predigttext nimmt uns in eine Form der Konfliktlösung in der Urgeschichte des Volkes Israel mit hinein. Ich lese 1. Mose 13, die Verse 1 bis 12. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass noch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Amen. Entschuldigung, leichte Erkältung habe ich. In der Lutherbibel haben diese Verse die Überschrift: Abraham und Lot trennen sich. Und wir haben es gelesen. Da kommen Abraham und sein Neffe Lot mit allem Besitz, den sie haben, aus Ägypten hochgezogen. Sie ziehen mit ihren Herden ins Südland Israels bis nach Bethel und Ai. Bethel liegt circa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem auf einem Gebirgskamm, über den damals eine wichtige Höhenstraße Palästina in Nord- und Südrichtung durchzog. Betont wird im heutigen Bibeltext, dass Bethel der Ort ist, an dem Abraham schon einmal Gott einen Altar gebaut hat. Er rief dort den Namen des Herrn an. Und nun aufgepasst, an diesem heiligen Ort kommt es zum Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Offensichtlich ist der Reichtum sowohl beim Onkel als auch beim Neffen so groß geworden, dass die Ressourcen für beide, die Ressourcen, den eigenen Reichtum zu erhalten oder gar noch zu mehren, dass diese Ressourcen nicht mehr ausreichen, um das gesamte Vieh zu sättigen. Bei dem Streit der Hirten geht es also um Verteilung von Wasser und Weidemöglichkeiten. Wörtlich heißt es im Text, das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das Land konnte es nicht ertragen, denn ihre Habe war so groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Für mich ist dieser Satz schon ein Augenöffner. Wohlstand führt zum Konflikt zwischen Verwandten. Ganz zu schweigen von den Kanaanitern und Peresitern, zwei ansässigen Volksstämmen, die ja auch noch von diesen Ressourcen leben wollen. In der Vorbereitung zu meiner Predigt habe ich übrigens gelesen, dass laut DNA-Untersuchungen die Libanesen zu über 90% vom genetischen Bestand her Nachkommen der Kanaaniter sind. Also zu den Ureinwohnern des palästinensischen Raumes gehören. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnen. Hier lesen wir zum ersten Mal etwas von der Begrenztheit der Schöpfung. Zugespitzt kann ich sagen, Reichtum und Wohlstand lassen die Schöpfung stöhnen. Es gibt nicht mehr genug Futter für alles Vieh. Noch schlimmer sieht es mit dem Wasser aus. Das Land konnte es nicht mehr ertragen, dass sie beieinander wohnten. Ein erster biblischer Impuls zum Verhältnis zwischen persönlichem Reichtum und den Ressourcen der Schöpfung. Nicht nur Abraham und Lot wollen von diesen Ressourcen leben. Auch die Kanaaniter und Peresiter beanspruchen ihr Lebensrecht. Deswegen stehen sie auch in diesem Text drin. Wie wird in dieser Abraham-Lot-Geschichte mit Streit und Konflikten umgegangen? Wir können uns das durchaus bildlich vorstellen. Der Streit um die Wasserrechte für das Vieh wird das eine oder andere Mal sicher mit Fäusten und mit Prügeln ausgetragen worden sein. Mit Fäusten und mit Prügeln. Und dieser Streit betrifft nicht nur die Knechte. Auch Abraham und Lot sind beide persönlich in diesem Streit involviert. Die Worte Abrahams machen es deutlich. Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir. Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und im zweiten Nachschub zwischen meinen und deinen Hirten. Und dann kommt wieder die Zusammenfassung, denn wir sind Brüder. Brüder sein, das heißt eigentlich im Frieden miteinander leben. Brüder sein, das heißt einander achten und mit Respekt begegnen. Das heißt einander vertrauen und sich gegenseitig Lebensräume öffnen. Brüder sein, das heißt füreinander einstehen, einander helfen, einander schützen. Im nächsten Kapitel in 1. Mose 14 wird erzählt, wie Abraham seinen Neffen Lot, dessen Familie und dessen Besitz aus einer Kriegsgefangenschaft befreit und damit vor drohender Versklavung schützt und rettet. In der heutigen Geschichte wird der Friede zwischen den Verwandten wiederhergestellt, indem sie sich trennen. Trenne dich doch von mir, schlägt Abraham seinen Neffen vor. Er macht Lot ein unheimlich großzügiges und selbstloses Angebot. Er überlässt Lot die Wahl, welches Gebiet er für sich und seine Herden aussuchen möchte. Auf der einen Seite ist da das eher karge, wasserarme Bergland. Auf der anderen Seite das wasserreiche Jordantal. Lot sieht sich um, er sieht die ganze Gegend am Jordan. Sie wird im heutigen Predigttext betont als sehr wasserreich und fruchtbar beschrieben. Und Lot wählt. Und er wählt das fruchtbare Land. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder vom anderen. Lot wählt offensichtlich das größere Stück Kuchen aus. Über Abraham wird nun nicht gesagt, dass er darüber sauer ist oder innerlich ergrimmt. Es wird schlicht festgestellt, Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Der letzte Satz des heutigen Predigttextes, und Klaus hat doch den Vers 13 auf den Sonntagsbrief beschrieben, solltet ihr euch mal angucken. Der letzte Satz des heutigen Predigttextes macht allerdings für Bibelkenner deutlich, dass das größere Stück Kuchen, das die menschlich erst einmal offensichtlich glücklichere Wahl, ein Gefährdungspotenzial beinhalten. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Das ist der letzte Satz in unserem Predigttext. Bis nach Sodom. Und damit endet die Geschichte. Nur die, die weiterlesen, erfahren, dass Lot zweimal gerettet werden muss. Einmal, ich habe es schon erwähnt, befreit ihn Abraham mit all seinem Besitz aus der Kriegsgefangenschaft, in die er geraten ist. Und beim zweiten Mal rettet Gott ihn und die Seinen durch Engel. Gott rettet ihnen das Leben. Wir kennen die Geschichte von Sodom und Gomorra. Konflikte haben heute immer das Potenzial zu eskalieren und Beziehungen und Leben gewaltsam zu zerstören. Der heutige Predigttext zeigt einen anderen Weg auf. Konflikte, so sagt er, lassen sich befrieden, dass Brüder sich trennen. Wobei es Abraham ist, der es ermöglicht, dass diese Trennung nicht in Bitterkeit geschieht, sondern im Frieden geschieht und den Frieden aufrichtet. Dass selbst nach dieser Trennung die Brüder Brüder bleiben. Abraham verzichtet auf das Recht der ersten Wahl. Ein Recht, das ihm als Sippenältesten und Sippenoberhaupt durchaus zugestanden hätte. Abraham verzichtet auf das größere Stück Kuchen und begnügt sich ohne Bitterkeit und Groll mit dem kargen Bergland für seine Herde. Dabei gibt er seine Verantwortung für Lot nicht auf. Als er hört, dass Lot in Gefangenschaft geraten ist, macht er sich sofort mit über 300 seiner Leute auf und befreit Lot aus dieser Situation. Abraham ermöglicht dadurch, durch seine Einstellung und durch sein Verhalten, dass trotz der Trennung die Beziehung zueinander verantwortungsvoll erhalten bleibt. Trennung kann also ein Weg sein, um einen konkreten Konflikt zu befrieden. Allerdings zeigt die Bibel und besonders Jesus uns in der Bergpredigt andere Wege auf. Andere Wege der Konfliktlösung und zum Frieden. Ihr wisst das vom Verein, ich arbeite immer noch im Verein 500 Jahre Täuferbewegung 2025. Und ich habe natürlich unser neuestes Heft mitgebracht. Ja, könnt ihr nachher mal reingucken. In diesem neuesten Heft Gewahrtlos Leben werden unterschiedliche Personen beschrieben. Ich sage einmal, es werden Brückenbauer und Friedensstifter beschrieben. Und wenn man genau hinsieht, dann kommen viele Impulse dieser Brückenbauer und dieser Friedensstifter aus der Verkündigung und aus der Bergpredigt Jesu. Ich will uns nur einige von diesen Jesusworten einmal vor Augen stellen und in Erinnerung rufen. Es sind Worte, die nicht wie in der Abraham-Lot-Geschichte die Trennung als Konfliktlösungsweg aufzeigen, sondern eher in Richtung gehen Vergebung, Versöhnung, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Gleich am Anfang der Bergpredigt lesen wir Matthäus 5, Vers 9: Selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ein paar Verse weiter: Wer mit seinem Bruder zürnt, der muss vors Gericht. Deshalb lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Dann komme wieder und opfere deine Gabe. Matthäus 5, 25. Vertrag dich mit deinem Gegner. Sofort. Vertrag dich mit deinem Gegner. Sofort. Etwas weiter wieder. Widersetzt euch nicht dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Wenn jemand dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Und zum Schluss, ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Soweit nur einige Sätze aus der Perspektive Jesu, wie er meint, wie mit Konflikten umgegangen werden kann. Und wir wissen, weil wir Bibelkenner sind, wir wissen, dass Jesus auch so gelebt hat. Als er gefangen genommen werden sollte und Petrus ihn mit seinem Schwert verteidigt, sagt er: Steck dein Schwert ein. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Matthäus 25. Und dann gibt Jesus sein Leben in die Hand Gottes. Er lässt sich verhaften, verhören, foltern, kreuzigen, töten und begraben. Wir glauben und bekennen uns heute zu diesem gekreuzigten Jesus Christus. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, und jetzt kommt es, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In der Geschichte der Christenheit gab und gibt es immer wieder Menschen, die sich diesem Friedensstifter Jesus konsequent mit Haut und Haar auf diesen Friedensstifter Jesus sich konsequent einlassen. Aus unserem Täuferheft 4, gewagt, gewaltlos leben, will ich euch drei Personen vorstellen. Erstens, da ist einmal Michael Sattler, einer der ersten Täufer vor 500 Jahren, unter der Überschrift Gebet als Waffe und Widerstand lesen wir, Michael Sattler mutet seinen Richtern einiges zu. In der Zeit, als die Türken vor Wien stehen und das ganze christliche Abendland zu den Waffen eilt, predigt Sattler in seinem Gerichtsprozess, wenn der Türke kommt, soll man ihm keinen Widerstand leisten, sondern in strengem Gebet zu Gott anhalten, dass er Wehre und Widerstand leiste. Sattler wird am 21. Mai 1527, also nur 2 Jahre nach überhaupt bekannt werden der Täuferbewegung, außerhalb Rottenburgs auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die zweite Person, die ich uns vorstellen möchte, ist der fast 100-jährige Jimmy Carter. In unserem Heft findet sich ein Artikel mit der Überschrift Jimmy Carter und seine Friedenspolitik im Nahostkonflikt. Die Autorin, Pastorin Güborg-Beschnitt, skizziert diese Friedenspolitik und schreibt dann, ob er, in Klammern Jimmy Carter, sich dabei bewusst war, dass Frieden ein wichtiges Anliegen der Täufer und der frühen Baptisten war, ist nicht festzustellen. Wie Täufer und Baptisten begründet er seine Einstellung allerdings mit biblischen Texten und theologischen Vorstellungen. Einen Brückenbauer und Friedensstifter wie Jimmy Carter täte der heutigen Situation im gegenwärtigen Nahostkonflikt sicher enorm gut. Beten wir darum. Schließlich findet sich eine Meditation der evangelischen Theologin Dorit Selle in dem Heft. Im Gottesdienstentwurf, den wir in jedem Heft haben, ist nachzulesen unter der Überschrift Der dritte Weg. Der dritte Weg. Wir sehen immer nur zwei Wege. Sich ducken oder zurückschlagen. Sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen. Getreten werden oder treten. Jesus, du bist einen anderen Weg gegangen. Du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen. Du hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt. Du warst gegen Gewalt, aber nicht mit Gewalt. Wir sehen immer nur zwei Möglichkeiten. Selber ohne Luft zu sein oder anderen die Kehle zuzuhalten. Angst haben oder Angst machen. Geschlagen werden oder schlagen. Du hast eine andere Möglichkeit versucht. Und deine Freunde haben sie weiterentwickelt. Sie haben sich einsperren lassen. Sie haben gehungert. Sie haben Spielräume des Handelns vergrößert. Wir gehen immer nur die vorgeschriebene Bahn. Wir übernehmen die Methoden dieser Welt, verachtet werden und dann verachten die anderen und schließlich uns selber. Lasst uns die neuen Wege suchen. Wir brauchen mehr Fantasie als ein Rüstungsspezialist und mehr Gerissenheit als ein Waffenhändler. Und lasst uns die Überraschung benutzen und die Scham, die in jedem Menschen versteckt ist. Dorit Selle. Wenn es um Konfliktlösung geht, dann zeigt uns Jesus andere Lösungsmöglichkeiten auf, als wir sie bei der Trennung von Abraham und Lot nachgezeichnet haben. Jesu Weg ist nicht die Trennung. Jesu Weg, Konflikte zu lösen, ist der dritte Weg. Der dritte Weg, wie ihn Dorothee Sölle meditiert und zum Teil auch selbst gelebt hat. Ich weiß nicht, wie du mit Konflikten umgehst oder umgegangen bist. Am Ende dieser Predigt aber lade ich uns ein, ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Es ist ein Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. Vermutlich aber erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Frankreich entstanden ist. Wer mag, der darf aufstehen, wir wollen gemeinsam beten. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns bei der Umsetzung dieses Gebetes helfen wirst. Amen. So sei es im Namen Jesu Christi. Amen.